Ja, eine Woche ist Ostern her. Jetzt sind die Osterferien vorbei. Manche waren von euch vielleicht in Urlaub oder so. Für die Lehrer beginnt morgen wieder die Arbeit. Ja, klar, ich weiß, die Lehrer haben die ganze Osterferien gearbeitet und so. Für Eltern beginnt entspannende Zeiten. Die Kinder sind morgens weg. Und von daher liegt Ostern irgendwie schon gefühlt ein Stückchen weg. Wir sind schon wieder weiter Richtung vorne orientiert. Aber der heutige Predigtext holt uns nochmal zurück an den Ostersonntag. Und weil dieser Predigtext erstmal etwas erzählt von was an dem Ostersonntag abends passiert ist, und erst später kommt dann ein Ereignis, was sozusagen heute, also eine Woche nach Ostern passiert ist. Ich lese aus Johannes 20. Es war schon spät abends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Also nochmal die Situation an Ostern. Freitag ist Jesus gestorben. Eine schlimme Situation für die Jünger, die eigentlich gerade in dieser Situation gedacht haben: Jetzt passiert was ganz Großartiges, Außergewöhnliches. Dann müssen sie sehen, wie Jesus gefoltert und getötet wird. Dann schaffen sie es gerade noch, ihn einigermaßen vernünftig zu beerdigen. Normalerweise war es so, dass die Menschen, die am Kreuz hingerichtet worden waren, Fraß für die Vögel waren. Dann der Samstag, der Schabbat, der Ruhetag, an dem nichts gemacht werden durfte, wo sie im Grunde genommen ihren eigenen Gedanken und ihren eigenen Grübeleien ausgeliefert waren. Samstagabend dann das Einkaufen der Frauen und dann der Sonntag. Erstmal diese ausgetilten Frauen, die morgens zum Grab gegangen sind und wiedergekommen sind und gesagt haben: Er ist auferstanden, das Grab ist leer. Dann Petrus und Johannes, die sich auf den Weg machen und gucken und tatsächlich ein leeres Grab gefunden haben. Allerdings konnte es viele unterschiedliche Gründe geben, warum dieses Grab leer war. Nur eins davon, nur eine mögliche Erklärung war, dass Jesus auferstanden wäre. Und dann passiert jetzt das. Jesus tritt in den verschlossenen Raum hinein und sagt: Friede sei mit euch. Also Shalom. Also guten Abend zusammen. Stellt euch das mal vor. Hausbesuche vom Pfarrer. Heute Abend, Sonntagabend. Ihr guckt gerade Tatort. Es fängt gerade an. Die spannende Szene, wo man sieht, wer es ist, damit man hinterher miträtseln kann. Und in dem Moment stehe ich auf einmal in eurem Wohnzimmer und sage: Guten Abend zusammen. Oh. Das wäre total cool, oder? Also für mich, für euch wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, was ihr dann sagen würdet oder so. Mir ist mal bei einem Geburtstagsbesuch passiert in einer Gemeinde, wo man Leute ab 70 irgendwie besuchte zum Geburtstag als Pfarrer. Da habe ich geschellt, machte man die Tür auf, sah mich und sagte: Ach du Scheiße, bin ich schon so alt, dass der Pfarrer kommen muss, und knallt mir die Tür vor die Nase zu. Okay, aber der Vorteil ist, ich wäre ja schon drin in eurem Wohnzimmer, ihr kriegt mich gar nicht raus. Steht also breit vorm Fernseher. Ja, die Jünger, keine Ahnung, wie die reagieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach ganz locker waren. Und dann zeigt Jesus sich seinen Jüngern. Er zeigt ihnen ganz genau seine Hände. Und ich habe mich immer bei den Händen gefragt, kann man da durchgucken oder nicht? Wahrscheinlich würden Chirurgen das mir genau erklären können oder so, aber das war immer so meine Vorstellung. Er zeigt ihnen seine Seite, und als die Jünger noch so halb im Freudentaumel sind, im Übergang von totaler Verzweiflung auf hysterisches Lachen darüber, dass das alles richtig ganz anders gelaufen ist und ihre Hoffnungen nicht einfach für die Tonne waren und Gott noch großartiger gehandelt hat, als sie es sich je hätten vorstellen können, Gerade in diesem Freudentaumel, wo die Jünger gar nicht so richtig bei sich selbst sind, gibt Jesus seinen Jüngern einen neuen Auftrag. Ihnen, den Verängstigten. Und er beauftragt sie so, indem er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wow. Ich meine, stellt euch das mal vor. Jesus ist gerade am Kreuz gestorben. Er zeigt ihnen die Narben seiner Folterung und sagt dann zu diesen Jüngern, wie ich gesandt wurde, so sende ich euch. Das ist nicht unbedingt der Auftrag, den man gerne haben möchte, ne? Wenn ein Gekreuzigter vor einem steht und sagt, pass auf, ich bin fertig mit meinem Job, mach du weiter da, wo ich aufgehört habe. Was bedeutet das? Was möchte Jesus von seinen Jüngern? Möchte er, dass sie jetzt auch gekreuzigt werden? Oder gefoltert werden erstmal? Oder was ist da so ihr Auftrag? Ein Gedanken, den ich euch mitgeben möchte, ist, Jesus gibt seinen Jüngern in dieser Situation etwas, was größer ist als sie selbst. In dieser Situation, wo sie gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, wo sie dieses Wechselbad haben von totaler Verzweiflung zu euphorischer Freude, in dieser Situation gibt Jesus seinen Jüngern eine Aufgabe und eine Bedeutung, die größer ist als ihre eigene Not und ihre eigene Situation. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt für uns. Manchmal kann es uns, glaube ich, passieren, dass wir in unserem eigenen Leben gefangen sind und uns nur noch um uns selber drehen und um unsere Problematik und um unser Sein. Und ich glaube, das hat auch was mit unserem heutigen Zeitgeist zu tun. Das ist und die Entwicklungen in der menschlichen Gesellschaft sind oft wie ein Pendel. Und wir haben zu Beginn des letzten Jahrhunderts haben wir einen Ausschlag in die Richtung gehabt, du bist nichts. Die Volksgemeinschaft, das Volk, die Gemeinschaft, die höhere Sache ist alles, gib dich da hinein und sei nichts. Und Menschen haben das getan und haben schlimme Dinge erlebt. Und gerade wir in Deutschland haben erlebt, dass dieses großartige sich zurücknehmen und auf die größere Sache vertrauen auch ganz, ganz schlimm in die Hose gehen kann und man auf Dinge setzen kann, bei denen man eigentlich hinterher gar nicht dabei sein wollte. Und nachdem dieses Pendel sozusagen in die völlige Selbstaufgabe geschwungen ist, schwingt es sozusagen in die andere Richtung. Und die andere Richtung bedeutet, wenn es keine wirklich größere Sache gibt, für die es sich lohnt, zu sterben und zu leben, und wenn es da so viel Lug und Betrug gibt, dann werde ich nicht mehr auf außenstehende Leute hören, sondern werde mich nur auf mich konzentrieren und wie es mir geht. Und das ist meiner Meinung nach der Pendelausschlag, den wir jetzt momentan haben, dass wir uns wahnsinnig viel um uns selber drehen. Um unsere Befindlichkeit, um wie es uns geht, um wie wir uns selber optimieren können und was die anderen von uns denken und ob wir auf dem Selfie genauso gut aussehen wie die anderen und dann ein Kilo Übergewicht und ist die Nase wirklich okay oder sollte nicht im Millimeter doch noch gerichtet werden und könnte ich nicht noch mehr aus meinem Leben machen? Wir drehen uns ganz viel um uns selbst. Und das Gleiche kann uns auch in der Gemeinde passieren, dass wir uns um die Gemeinde drehen und wie ist unsere Gemeinde, was können wir hier noch optimieren, was sieht hier noch schöner aus. Und Jesus befreit seine Jünger, indem er ihnen sagt, es gibt etwas, was größer ist als ihr. Der Auftrag, den ich, der Sohn Gottes, bekommen habe, den gebe ich weiter an euch. Das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr steht jetzt an meiner Stelle und habt meinen Job zu tun. Oder genauer gesagt, so wie Gott mich berufen hat, so berufe ich euch. Er reißt sie sozusagen aus dieser Selbstverliebtheit oder Selbstumdrehung heraus. Nicht immer ist das hilfreich, wenn wir sozusagen weg von uns auf andere gucken, auf etwas außerhalb von uns zu gucken. Aber ich glaube, es gibt Momente, wo wir wirklich betrunken werden von dem Kümmern um uns selbst und wo es ganz wichtig ist, weg von uns zu gucken auf etwas, was größer und bedeutungsvoller ist als wir selbst. Es ist unser natürliches Empfinden, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind. Aber wenn wir mal realistisch einschätzen, wie groß wir sind, dann wird uns doch eigentlich klar, dass es nicht sein kann, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind. Sondern dass wir nur ein kleiner Fliegendreck auf diesem Planeten sind, der nur ein kleines Sandkorn im ganzen Universum ist. Also Jesus gibt seinen Jüngern etwas, was größer ist als sie selbst. Der zweite Gedanke, was ist denn jetzt diese Aufgabe? Müssen sie sich jetzt alle kreuzigen lassen oder was ist der Job? Und da ist es so, dass es ähnlich läuft wie bei Jesus. Jesus wird von Johannes getauft, empfängt den Heiligen Geist und fängt dann sozusagen mit seinem Job als Menschensohn an, indem er erstmal in die Wüste geht, ihr kennt die Geschichten vielleicht, und dann anfängt danach der Wüstenzeit zu predigen. Und so empfangen die Jünger den Heiligen Geist und bekommen ihren Auftrag. Und den Auftrag formuliert Jesus so, dass er sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das heißt, der Job, den die Jünger haben, ist der Job, Vergebung in die Welt hineinzubringen. Und es ist nicht so, dass sie bessere Menschen sind und deswegen den armen, bösen, sündigen Menschen die Schuld vergeben dürfen, sondern weil Gott ihnen vergeben hat, sollen sie diese Vergebung weiterbringen und weitergeben hinein in diese Welt. Der Urauftrag der Christen ist, Vergebung in die Welt hineinzubringen. Die Vergebung zwischen Gott und Menschen und die Vergebung zwischen den Menschen. Und diesen Auftrag bekommen sie von Jesus. Das ist der Hauptauftrag. Okay, das ist die Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern am Ostersonntag. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die eigentlich viel berühmter geworden ist, nämlich die Geschichte von Thomas dem Zweifler. Thomas, der auch Didymus genannt wird, also Zwilling, gehörte zum Kreis der 12. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte, erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Tja, hier also haben wir den kritischen Geist. Thomas will nicht einfach die Katze im Sack kaufen. Er will nicht nur dabei sein, wenn Jesus da ist, es reicht ihm auch nicht, dass er es sieht. Denn er weiß, der Schein kann trügen. Er will Jesus anfassen, begreifen. Ein doppeldeutiges Wort, etwas verstehen, indem man Kontakt damit herstellt und es in der Hand hat. Keine Ahnung, wie die Jünger mit der Skepsis des Thomas umgehen. Vielleicht waren sie auch beleidigt und sagten, ja Mensch, hör mal, jetzt sind wir 3 Jahre lang durch die Wüste gezogen, durch ganz Palästina, Land auf, Land ab, bei Hitze, bei Kälte, wir haben alles gemeinsam durchgemacht. Und jetzt kommst du an und traust uns nicht, deinen besten Kumpels? Uns glaubst du nicht, wenn wir dir sagen, Jesus ist auferstanden? Vielleicht haben sie ihm auch gesagt, ja, weißt du, einer ist ja schon weg. Der Judas kommt ja nicht mehr. Aber jetzt, so wie wir dich hier hören, was du so sagst, ob das mit dir gut geht? Das klingt schon so ein bisschen, wie es beim Judas angefangen hat. Vielleicht solltest du doch einfach mal glauben und den Mund halten und nicht dauernd Fragen stellen und alles in Frage stellen, was wir hier sagen. Keine Ahnung, wie die Jünger das gemacht haben. Es wird nur erzählt, dass 8 Tage später, und nach antiker Zählung kann das genau eine Woche sein, wo wir 7 Tage sagen würden, aber es kann auch ein Tag mehr sein. Das hängt davon ab, dass sie anders gezählt haben. Sind sie wieder zusammen? Keine Ahnung, ob sie gesagt haben, Jesus, du musst nächste Woche da sein, damit der Thomas kommt, oder ob es einfach so ist. Auf jeden Fall, Jesus erscheint, Thomas ist da und Jesus nimmt den Faden sofort auf und sagt, komm Thomas, komm her, nimm deinen Finger, untersuch meine Hände und guck dir das genau an. Jesus hat anscheinend kein Problem mit der Skepsis von Thomas. Er ist nicht beleidigt, er ist auch nicht sauer. Ich meine, warum auch? Weil Jesus hat nichts zu verstecken. Seine Auferstehung ist in dieser Situation selbst evident. Er ist real da und Thomas kann ihn anfassen. In dieser Situation würde nur ein Narr ihn verleugnen. Und das ist ein gigantischer Unterschied zwischen damals und uns heute. Es gibt tausende von Situationen, wo ich als Pfarrer total gerne Jesus mal vorzeigen würde. Und wenn es irgend so einen Traum gibt, was du als Pfarrer hast, dann ist das so, wenn Jesus jetzt mal wirklich richtig da wäre in deiner Kirche. Stellt euch das mal vor. Freitagnachmittag waren Jesus und ich zusammen hier in der Kirche. Wir haben Netzwerkkabel gelegt, weil wir morgen eine Veranstaltung haben, wo es Netzwerkkabel braucht. Und Jesus hat mir dabei geholfen. Ich meine, er ist Handwerker. Er ist Handwerker. Und als er einen Akkuschrauber gesehen hat, hat er Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, Mensch, wenn es das früher gegeben hätte, was hab ich für Blasen an den Händen gehabt? Wie lange hat Josef mich getriezt, bis ich endlich die Kraft hatte? Und dann hat er diese alberne Sache gemacht mit dem Netzwerkkabel und dem Loch in seiner Hand. Und wir haben beide herzlich gelacht. Und als wir da so das Kabel verlegt haben, sagte ich zu Jesus, Mensch Jesus, es wäre so toll, wenn du Sonntag nochmal morgen in den Gottesdienst kommen würdest. Und vielleicht nochmal die Sache mit dem Kabel machen könntest. Und Jesus antwortete, Ralf, du weißt doch, dass ich immer sonntags im Gottesdienst bei dir bin. Ich bin jeden Sonntag da, bei dir im Gottesdienst. Aber bild dir da nichts drauf ein. Wenn man allgegenwärtig ist, dann muss man halt immer überall da sein. Ich bin sogar im zweiten Gottesdienst da und muss deine Predigt noch das zweite Mal hören. Weißt du, das ist ein Moment, wo die Ewigkeit sich schon dehnt. Ja, sage ich, aber ich meine, wenn du so richtig da wärst, so wie heute, wenn du irgendwas anpacken würdest, wenn du durch die Reihen gehen würdest und die Leute dich anfassen könnten. Mensch, das wäre der Hammer. Das wäre für unsere Gemeinde der ultimative Schub. Ich meine, stellt euch das mal vor irgendwie, ne? Die ganzen frommen Gemeinden, die so ein bisschen auf evangelische Kirche gucken und der Herr ist bei uns auferstanden. Oder die Kirchenkritiker, die immer darüber lästern, dass wir uns das alles einbilden. Könnt ihr euch die dummen Gesichter von den Kirchenkritikern vorstellen, wenn ich dann ein Selfie habe, ich und Jesus hier in der Kirche? Ja, wir lachen beide. Aber dann hat Jesus leider zu mir gesagt, du glaubst daran, dass ich in deiner Kirche bin, weil du mich jetzt heute hier gesehen hast und wir zusammen Netzwerkkabel verlegt haben. Aber weißt du, Ralf, glückselig sind die, die mich nicht sehen und doch glauben. Und weg war er. Tja, jetzt kann ich euch das gar nicht beweisen. Naja, es war auch gar nicht wahr. Es war der Ole, der da war. Das war auch super, aber ist halt nur der Ole. Die Jünger hatten es echt einfach in dieser Situation. Die mussten sich nicht Argumente für den Thomas überlegen. Die mussten nicht irgendwie toll was produzieren, irgendeinen Flyer oder so oder keine Ahnung, was man da so macht. Sondern das hat alles Jesus selber gemacht. Sie mussten Thomas nur erzählen, hey Mann, Jesus war da. Komm doch mal wieder vorbei zu unseren Meetings, regelmäßig. Du warst schon jetzt ein paar Tage nicht da. Und sie haben ihn eingeladen. Er kam dann auch und den Rest hat Jesus gemacht. Die mussten da nicht irgendwelche Bibelkundeaufgaben lösen, die mussten nicht tolle Predigten machen, sondern schwupps, Jesus war da und alle Fragen waren geklärt. Tja. Wir Christen reagieren heutzutage, glaube ich, relativ empfindlich, wenn Menschen unseren Glauben nicht nachvollziehen können. Wenn Menschen sagen, ha ja, ich würde das aber gern vorher anfassen und sehen, einfach die Katze im Sack kaufe ich nicht. Ich kaufe im Internet keine Schuhe, ohne die nicht vorher anprobiert haben und ich kaufe auch keinen Glauben, solange ich nicht auch gesehen habe, dass das Realität ist. Und so sind wir empfindlich, wenn Menschen unseren Glauben nicht nachvollziehen können oder wenn sie kritische Fragen stellen. Vielleicht auch noch kritische Fragen, die wir gar nicht so schnell beantworten können. Oder wir werden knatschig, wenn Menschen uns wegen unseres Glaubens lächerlich machen. Naja, das tut weh. Und niemand will ja als Depp in dieser Welt dastehen. Aber ich glaube, unabhängig davon, auf welche Art und Weise Jesus sich zeigt. Auf die Hardcore-Art und Weise, wie damals am Ostersonntag und die Woche danach oder in dieser Nicht-Sehen- und Doch-Glauben. Unsere Aufgabe ist die gleiche. Unsere Aufgabe ist die, von Jesus zu erzählen und einzuladen. Raum zu geben dafür, dass Menschen Jesus begegnen können. Und dann, das Entscheidende ist nicht, was wir sagen, sondern dass Jesus Menschen begegnet. Und das ist nicht etwas, was wir produzieren können, was wir machen können, sondern das ist die Sache Gottes. Und deswegen können wir, glaube ich, viel entspannter mit unserem Glauben umgehen. Wir sind nicht die Verteidiger, wir sind nicht die Anwälte Gottes, die ihn rechtfertigen müssen vor der Welt. Wir sind nicht die, die alles erklären müssen, warum Gott was wie wo gemacht hat. Wir müssen Gott nicht rechtfertigen vor den Menschen. Gott ist Manns genug, Fraus genug oder Gott genug, das selber zu tun. Vielleicht liegt es daran, dass wir so empfindlich reagieren, weil wir selber auch ein bisschen unsicher sind und weil der Unglaube der anderen so ein Stückchen auch an unserem Glauben kratzt. Ich denke, wir können entspannt sein und können Jesus seine Aufgabe machen lassen und uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Von Jesus zu erzählen, Vergebung in diese Welt hineinzutragen und Jesus tut, was Jesus zu tun hat. Wir können darum beten, dass Menschen Jesus begegnen. Aber überzeugen werden nicht wir die Menschen, sondern wird Jesus die Menschen. Damals beim Thomas auf diese massive Art und Weise, heute vielleicht ganz anders. Aber es ist das Handeln Jesu, auf das wir vertrauen können. Lasst uns nun das Lied singen, 10.000 Reasons.